94 Jahre lang hat Mechthild Schreiber für den Frieden gekämpft. Mit Sitzblockaden in Mutlangen zum Beispiel. Oder als Vorstandsmitglied der Projektgruppe Münchner Sicherheitskonferenz Verändern e.V. 2019 hatte Ursula Heller mit ihr gesprochen. Zu dieser Zeit hatte die Aktivistin gerade öffentlich einen Brief an die damalige Kanzlerin Angela Merkel geschrieben. Gab es denn schon eine Antwort von der Kanzlerin?
Nein, leider noch nicht. Ich gehe jeden Tag mit großer Spannung an meinen Briefkasten, aber es ist leider noch nichts drin.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Ursula Heller.
Mechthild Schreiber macht Friedensarbeit.
Ja, Sie haben einen Brief geschrieben, Frau Schreiber, an die Bundeskanzlerin persönlich. Was ist der Betreff dieses Briefes? Was steht da drin?
Ja, es geht mir um die Aufrüstungstendenz jetzt, dass so viel Geld und auch Kräfte, Energie in die Aufrüstung gesteckt wird, anstatt in Sozialbelange. Und jetzt noch die Auflage, 2% vom Bruttosozialprodukt in die Rüstung zu stecken, das passt mir einfach nicht. Und das war so der Hauptinhalt.
Frau Schreiber, dann hätten Sie diesen Brief eigentlich auch gleich an Donald Trump schicken müssen, ne? Denn der steckt ja dahinter.
Wobei der nicht der Erste ist, das war vorher schon das Programm. Die transatlantische Bindung, die Anbindung an die NATO verlangt das einfach auch von unseren Politikern. Und unsere Verteidigungsministerin ist ja auch sehr eifrig darin, dass die Kriege in dem Nahosten auch von der Bundeswehr mit unterstützt werden. Jetzt geht es ja darum, mischt sich Deutschland mit in Syrien ein. Und wir waren damals sehr erfreut, dass der verstorbene Außenminister Westerwelle damals bei Libyen absolut abgesagt hat. Also das sind für uns Lichtblicke.
Ich merke, Sie können sich so richtig aufregen noch.
Ja,
das mit 88 Jahren. Ist das ja Lebenselixier für Sie, das Aufregen?
Ein bisschen schon. Denn als älterer Mensch denkt man ja oft, wozu bin ich noch gut? Die Kinder brauchen mich nicht mehr unbedingt, die Kinder und Enkel umgekehrt. Ich möchte ihnen nicht zur Last fallen. Und ich denke oft dann darüber nach, solange ich noch irgend kann, möchte ich dann auch meine Kräfte einsetzen.
Dass sie nicht mehr gebraucht würden, das würden ihre Kinder und Enkel und Urenkel inzwischen auch sicherlich ganz anders darstellen. Jetzt mal ganz praktisch gefragt, Frau Schreiber, wenn man an die Bundeskanzlerin schreibt, welche Adresse wählt man und haben Sie das handschriftlich gemacht oder mit dem Computer?
Nein, mit dem Computer und Kanzleramt. Willy Brandt Platz 1 und auch Kopien an den Außenminister Maas und an Frau von der Leyen geschickt.
Rechnen Sie denn im Ernst mit irgendeiner Art von Antwort?
Eigentlich schon. Natürlich nicht, dass mir Frau Merkel persönlich antwortet. Aber zum Beispiel, ich erinnere mich auch damals an Kohl, habe ich auch öfter geschrieben. Und da kam immer eine Antwort, also von irgendeiner untergeordneten Abteilung. Und ich habe auch gehört, dass sie eigentlich antworten müssen. Auf Bürgeranfragen und Briefe. Ich musste irgendwas tun, ich musste meine Wut abreagieren.
Also es geht auch ein bisschen um Dampf ablassen.
Genau.
Gab es denn jemals Antworten, die Sie zufriedengestellt haben? Oder reicht es Ihnen auch, ich sage jetzt mal, der Reißnagel im Hintern derer zu sein, über die Sie sich ärgern?
Das ist eine sehr schöne Metapher. Ja, das muss manchmal reichen, denn man kriegt natürlich Antwortbriefe, die sind aus Versatzstücken, den kann man sich schon vorher überlegen. Das ist letzten Endes die gängige Politik, die sich dann auch in diesen Antworten widerspiegelt. Aber wie gesagt, jetzt habe ich noch nicht mal so einen Brief bekommen. Und ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich nicht einfach nochmal nachfrage und auch auf das Demokratieverständnis unserer Kanzlerin anspreche. Denn ich empfinde das nicht als demokratisch, wenn Bürger sich melden, nicht in der Lappalie, sondern wirklich zu einem lebenswichtigen Thema, meine ich, dass sie da irgendwie reagieren sollten.
Die ist wahrscheinlich beschäftigt genug mit Horst Seehofer, oder?
Das glaube ich.
Der absorbiert viel Zeit. Frau Schreiber, Sie machen Friedensarbeit, so haben wir Sie auch eben vorgestellt. Weiß man eigentlich in diesen Zeiten noch, wo man da anfangen soll?
Nein. Es ist so, dass es ja sehr viele Gruppen gibt. Manche befassen sich mit den kleinen Waffen von Heckler und Koch und um die Kindersoldaten, die eben besonders im afrikanischen Gebiet eingesetzt werden. Andere wieder Minenopfer, andere die Atombombenfrage. Also es gibt so viel, wo man sich engagieren kann. Und leider ist die gesamte Friedensbewegung nicht mehr so evident, wie sie in den 80er Jahren war. Also jetzt war der 1. September, das war der Antikriegstag. Da waren wir am Richard-Strauss-Brunnen, so 100, 200 Leutchen nur. Und da wird einem ein bisschen komisch zumute und denkt, was soll's.
Wie kommt man sich davor? Kommt man sich davor wie übrig geblieben?
Ja, irgendwie schon. Und dann sieht man, ich meine, ich bin selber alt, selber weißhaarig, da laufen dann nur Grauköpfe rum. Das sind die von der alten Friedensbewegung, die kenne ich eben schon aus den 80er Jahren. Und die machen das aber auch aus diesem selben Pflichtgefühl heraus, halten dann ihre Reden. Und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, es ist nicht mehr meins. Ich schreibe eben lieber dann einen Brief.
Waren Sie auch bei der Demonstration ausgehetzt
in München? Nein, da war ich nicht dabei. Da muss ich ehrlich sagen, das waren diese heißen Tage und das war mir einfach zu viel. Und ich dachte, da sind so viele Leute, ich schicke meinen Geist, meinen guten Willen damit hin. Das habe ich mir gespart, ehrlich gesagt.
Ursula Heller im Gespräch mit
Mechthild Schreiber. Nach Brecht eine unwürdige Alte.
Apropos unwürdige Alte, wir sind bei uns in Bayern 2 auf Sie neugierig geworden an einem Sonntagvormittag. Da gab es eine Sendung frei nach Bertolt Brecht über unwürdige Alte. Und Sie wurden von Ihrer Tochter, meiner Kollegin, der Feature-Autorin Justina Schreiber, interviewt. Wie war das für Sie, Frau Schreiber, im Sinne von Bertolt Brecht als unwürdige Alte bezeichnet zu werden?
Ja, ich war mir da mit meiner Tochter durchaus einig, dass es einfach darum ging, eine Frau in hohen Alter, bei der handelt es sich um eine 72-Jährige, ich habe die Novelle dann noch mal kurz gelesen, eben etwas tun, was man nicht erwartet in dem Alter. Und in den 30er Jahren war das eben was anderes, als Brecht das schrieb. Da gingen die eben ins Kino plötzlich, war eine brave Hausfrau geworden nach dem Tod ihres Mannes und ging essen und schuf sich einen neuen Bekanntenkreis.
Hat die plötzlich das Leben genossen, ist aufgeblüht.
Ja, ja. Das kann man bei mir so nicht sagen. Ich habe meinen Mann vor 8 Jahren verloren. Er hat mich sehr unterstützt in meinem Bestreben, noch irgendwas in der Öffentlichkeit zu leisten. Ich habe, wie gesagt, durch die Friedensbewegung bin ich eben wach geworden. Vorher habe ich mich eigentlich als apolitischen Menschen gesehen. Und bin durch verschiedene Umstände eben auf damals den Krefelder Appell gestoßen, eben sich gegen die Pershing 2 im Westdeutschland zu widersetzen.
1980, ne?
Ja, 1979, 80 war dieser
NATO-Doppelbeschluss,
Dankeschön, entschieden worden. Und da gab es ja auch einen großen Protest. Seit dieser Zeit habe ich mich eben mit Politik beschäftigt und als es dann 88 ein bisschen ruhiger wurde und dann kam noch die Wende, die Einheit von Deutschland, da habe ich dann Lust bekommen, noch mehr zu wissen. Wieso gibt es Gewalt? Und ich war auch in der Frauenbewegung. Wieso werden die Frauen auch immer noch unterdrückt und als minderwertiges Geschlecht angesehen? Und habe Soziologie studiert. Und da hat mich mein Mann sehr unterstützt. Nur als Beispiel, wir hatten damals noch keinen PC. Er hat sich dann einen ausgeborgt und er hat meine Diplomarbeit geschrieben. Der war Ingenieur, Statiker bei der IBM und war dann auch im Computerbereich tätig, hat das mitentwickelt, als die Computer noch Schrankgröße hatten und hat dann auch nach seiner Verrentung vielen Menschen geholfen, bis er gesagt hat, jetzt können meine Enkel mehr als ich im Computer lesen. Aber das nur zu seiner Arbeit.
Also ihr Mann hat sie unterstützt, zu unwürdigen Alten zu werden, im Sinne von Brecht, die Geschlechterrollen sprengt und die Stellung der Frau, die bis dato untergebuttert war, jedenfalls zur Zeit von Brecht, aufzuwerten. Würden Sie von sich auch sagen, es gibt so zwei Lebensabschnitte in Ihrem Leben, den Lebensabschnitt, in dem Sie sich vielleicht aufgeopfert haben und den, in dem Sie dann aufgeblüht sind, selbstbestimmt?
Kann man so sagen, obwohl ich wollte immer Kinder haben. Ich war also ganz stark geprägt noch von dem Nachkriegsbild, die gute Hausfrau und Familienfrau, wie man es nachher in der Soziologie genannt hat, die für die Kinder sorgt und dem Mann dann am Zaun mit dem Baby in der Hand nachwinkt, der für das Geld sorgt und für das Einkommen. Diese Erfüllung hatte ich. Und habe ja dann auch 4 Kinder bekommen und es war wunderschön. Und mein Mann hat auch immer dafür gesorgt, dass wir ein Haus mit Garten haben, eben erst in Württemberg bei Sindelfingen und dann ab 69 in München in Obermenzing, Häuschen mit Garten, so das Ideal, was man sich wünscht. Mhm. Und klar geworden ist mir eigentlich erst später, dass da auch noch so ein Defizit in mir war. Ich hatte ja als junge Frau studiert, auch fürs höhere Lehramt, Französisch-Latein, und hatte schon alle Scheine damals bereit. In Berlin habe ich studiert, da ist auch mein Geburtsort. Und dann habe ich den Mann kennengelernt. Wir haben dann auch schon nach 1,5 Jahren geheiratet. Dann war eben meine älteste Tochter, die Justina, unterwegs. Und dann habe ich noch ein Gastsemester hier in München gemacht und dachte, na ja, vielleicht schaffst du es dann, wenn das Kind ein bisschen größer ist, Kitas gab es überhaupt noch nicht damals, weiter zu studieren. Aber nein, dann kam die zweite, sehr bald.
In 5 Jahren haben Sie 4 Kinder gekriegt.
Ja, genau. Mhm. Und dann die dritte und dann nach einem kleinen Abstand der Sohn. Und da ist mir wohl klar geworden, nee, das kannst du jetzt in den Wind schreiben. Aber später ist mir klar geworden, dass ich doch dann ein gewisses Bedürfnis hatte, auch einen Abschluss zu haben. Und dachte, jetzt ziehe ich das durch. Ich habe zwar 16 Semester gebraucht, aber immerhin, ich habe dann meine
Diplom
geschrieben.
Nicht ungewöhnlich in Zeiten vor Bachelorstudiengängen.
Ja, wie gesagt, da hat mich mein Mann sehr unterstützt, sowohl moralisch als auch direkt.
Praktisch.
Er hat meine Arbeit wunderbar formatiert und mit den Tabellen und Grafiken und sehr schönen Fußnoten, alles wunderbar. Nachher hat er gesagt, du, ich habe kein Wort verstanden, aber ich glaube, es ist äußerlich sehr gut geworden.
Sind so Ihre Freunde und auch Ihre Kinder damit klargekommen, dass die Mutter sich plötzlich emanzipiert von allen und wieder an die Uni geht und auf Demos geht und Sitzblockaden macht?
Ja, das war auch gespalten. Also als ich dann studierte, das war ja nach den Sitzblockaden, da waren sie irgendwie auch stolz. Das kann ich mich erinnern, das war gut. Aber in der Zeit vor, Sie erwähnten jetzt selber die Sitzblockaden, da ging es mir ganz schlecht. Und das fand meine Familie dann auch übertrieben. Und vor allen Dingen
lief Was haben Sie da alles gemacht?
Ja, erstmal lief ich nur rum mit einer Flappe und war schlecht gelaunt. Und dann hörte ich von diesen Trainingsworkshops, wo man eben vorbereitet wird auf Sitzblockaden, Sitzdemonstrationen. Da bin ich dann nach Mutlangen gefahren, habe da diese Trainings mitgemacht, um dann wirklich dann im Jahr 83 meine erste Sitzblockade mitzumachen.
Da waren Sie 53,
genau,
ich rechne gerade mit.
Ja, aber da waren sehr viele in meinem Alter da. Und das hat alles mein Mann mitgetragen. Er sagte, er würde das selber nie machen, aber wir waren politisch einer Meinung. Er war immer schon politisch gewesen und ist allmählich so von Schwarz über Rot nach Grün gewechselt. Ich bin dann ganz rot geworden. Er ist bei den Grünen geblieben, aber da waren wir völlig einig und das war überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, er hat mich sehr ermutigt und das hat mir unheimlich viel gegeben. Also denn ich hörte viel von meinen Altersgenossinnen, dass die Männer dann plötzlich sagten, was soll denn das? Und du hast doch ein gutes Zuhause, was willst du noch studieren, was gehst du auf die Straße und so weiter. Das war bei uns überhaupt nicht der Fall.
Hat auch Bob Dylan Sie beeinflusst?
Nein.
Wir spielen ihn trotzdem.
Gar nicht.
Nein, ja. Weil er ja als Ikone gilt, der Friedensbewegung, der Protestbewegung.
Die, die Beatles, aber sonst, das war für mich keine Musik. Ja, also da bin ich etwas konservativ erzogen worden. Da habe ich überhaupt null Ahnung.
Mechthild Schreiber, unser Gast heute in 1:1, der Talk. 88 Jahre alt und immer noch aktiv in der Friedensbewegung, als, wie sie uns eben gesagt hat, eine von wenigen, die noch übrig geblieben ist an Protesttagen. Frau Schreiber, Sie haben eine Wende hingelegt von der rührenden, fürsorglichen Mutter vierer Kinder zur Aktivistin.
Naja, immerhin. Fürsorglich mit Sicherheit. Also ich wollte das Beste für sie.
Und Ihr Mann hat das mitgetragen, das haben Sie uns erzählt. Wie waren denn eigentlich die Kinder immer auf all das zu sprechen, was Sie da mit Ihrer Mutter erlebt haben? Sitzblockaden, von denen Sie erzählt haben. Fanden Ihre Kinder das immer wirklich cool oder fanden die das auch peinlich?
Also ich muss gestehen, ich kann mich daran nicht mehr so erinnern. Ich glaube, sie haben das einfach hingenommen. Es war ja damals 82, als die großen Demonstrationen in Bonn waren. Da ging das sogar ein bisschen an die Gymnasien. Da waren zum Teil meine Kinder sogar auch auf der Straße zur Friedensbewegung. Aber nachher ebbte das ab. Da war dann doch die Berufswahl und die ersten Lieben waren dann wichtiger.
Jetzt haben Sie eben gesagt, Bob Dylan, das war jetzt überhaupt nicht Ihre Musik. Mit welcher Musik sind Sie denn außer den Beatles groß geworden?
Ja, mit Bach, Mozart, Beethoven, Schubert und das sind bis heute noch meine Lieblingskomponisten. Mein Vater hatte damals dieses alte Radio, wie Sie es ja noch aus Bildern kennen, mit Platten und da bin ich einfach mit Mozart groß geworden und auch heute noch höre ich den sehr gerne und tue mich schwer mit der modernen Musik und mit der Popmusik erst recht.
War Ihre Familie auch schon sehr politisch? Haben Sie viel diskutiert?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin ja schließlich ein Kriegskind, das in der Nazizeit groß geworden ist. Meine Eltern selber waren keine Nationalsozialisten, waren beide nicht in der NSDAP. Mein Vater war Schriftsteller, aber er hatte eine Schnittmenge mit den Nazis. Er hat sich nämlich stark mit alten Heldensagen befasst. Und zwar sowohl mit der griechischen Mythologie als auch mit der germanischen. Und hat auch Germanistik studiert, Alt- und Mittelhochdeutsch. Und hat die Edda übersetzt. Und aus den Bruchstücken, die überliefert sind, aus der Edda, also dem nordischen Heldensang, ein zusammengefasstes Epos geschrieben, die Edda. Und das kam natürlich bei den Nazis an. Und dann nordischer Heldensang aus altdänischer Zeit. Und er hat zwar nie viel Geld damit verdient, aber doch immerhin ab und zu da seine Anerkennung gefunden. Für ein stetiges, kontinuierliches Einkommen musste meine Mutter sorgen.
Mit was? Was hat die gemacht?
Die war zum Teil in der Sozialarbeit tätig und nachher war sie war eigentlich Künstlerin. Nachher war sie technische Zeichnerin in der AEG. Mein Vater war immer 10 Zentimeter über dem Boden und meine Mutter war eine ganz bodenständige, pragmatische Frau, die wirklich für alles gesorgt hat, dass wir überhaupt über die Runden gekommen
war
sind.
War Ihre Mutter denn auch so eine unkonventionelle Frau, wie Sie das sind?
Das kann man wohl sagen. Die war noch unkonventioneller als ich. Ja, und war sie bis zum Schluss. Die ist ja auch 98 geworden und hat immer eine große Wohnung gemietet und die immer untervermietet und an die verrücktesten Leuten. Und in den 20er Jahren wohnten da also, ich weiß nicht den Namen mehr, Künstler und verkommene Genies wohnten da. Und also sie war einfach immer da, auch so eine Art soziale Mutter, die für alle Kümmernisse immer ein offenes Ohr hatte. Es hat mich wohl doch auch geprägt. Und immer ein offenes Haus, immer viel Gäste, auch in Berlin dann. Sie hat zum Teil auch Juden zeitweise versteckt, aber nicht dauerhaft. Also wir hatten sehr viele jüdische Bekannte. Und das, weil sie mich nach der Politik, nach politischer Einstellung fragten, der Begriff Jude schwirrte immer bei uns rum, aber ich konnte ihn nicht fassen. Ich wusste, es war irgendwas Geheimnisvolles. Meine Eltern haben mich nie aufgeklärt, weil sie natürlich Angst hatten, ich verplappere mich in der Schule. Und das hat mich eben sehr geprägt, dass ich nachher auch sehr stark für Israel interessiert war. Eine meiner Töchter hat dann einen Israeli geheiratet. Jedenfalls war das Thema Juden immer irgendwo latent vorhanden, aber nie klar.
Dabei sind Sie selber mal angefeindet worden von einer jüdischen Familie. Und zwar haben Sie nach dem Krieg als Au-pair-Mädchen gearbeitet bei einer jüdischen Familie in London.
Ja.
Da haben Sie erstmal eine ganz bittere Erfahrung gemacht.
Das war schlimm, ja. Also da muss man wirklich von der Religion, es ist ja eigentlich eine Religion, es ist ja keine ethnische Rasse. Das waren, ja, um das mal arrogant zu sagen, sehr schlicht gestrickte Menschen, die sehr stolz waren, als erstes in der Greenwich Avenue einen Fernseher hatten. Also das war im Jahr 49. Ja, 48 habe ich mein Abi gemacht und 49 bin ich dann nach England gegangen. Und ich musste immer in der Küche essen, bekam immer von dem Schinken, der jede Woche gekauft wurde, die hatten damals noch Marken, die Engländer, bekam ich immer das fettige Eckstück. Aber ich war so ausgehungert, dass ich das auch gegessen habe und habe mich also wirklich wie den letzten Dreck behandelt. Und dann fing er auch an, mich zu begrapschen. Und der Empfang zum Beispiel, das war auch charakteristisch, als er mich abholte vom Bahnhof, sagte, er müsse kurz seine Frau anrufen, kam dann zurück und erzählte er mir dann mit so einem arroganten Lächeln im Gesicht, sie hat gefragt, na, wie sieht sie denn aus? Und da habe ich gesagt, na, wie eine typische Nazi. Und da können Sie sich vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe. Aber zum Schluss war ich dann beim sehr netten, auch jüdischen Arztehepaar. Aber meine Englischkenntnisse, der sprach übrigens Deutsch auch der erste Jahr, aber meine Englischkenntnisse waren nicht sehr gewachsen, weshalb ich eigentlich nach England gegangen bin.
Jedenfalls hat diese eine schlechte Erfahrung Ihre Begeisterung und Ihre Neugierde vor allen Dingen für den Friedensprozess im Nahen Osten nicht getrübt, sondern
absolut
ganz im Gegenteil.
Nicht, nein, das hat keinen Eindruck auf mich.
Wir sind jetzt ein bisschen gesprungen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu Ihrer Kindheit. 1930 geboren, aufgewachsen in der Nähe von Berlin, während des Krieges in Sicherheit gebracht worden nach Wien. Bei einer Tante waren Sie untergebracht. Und dann ging es aber kurz vor Kriegsende wieder zurück nach Berlin. Und dann ist Ihr Vater auf mysteriöse Art und Weise verschwunden.
1945 im April, dann kamen die Russen und meine Eltern waren selig. Mein Vater hatte sich auch mit dem russischen Epos befasst, ein Ilja von Murom geschrieben. Also er war ein Russenliebhaber, Dostojewski, Tolstoi, das waren für ihn alles positive Repräsentanten Russlands. Und er war also glücklich, dass die Russen kamen und die haben sich auch sehr gut benommen. Also es war gar nicht das, was vorher so der Russe kommt und der vergewaltigt alle Frauen. Das haben wir nicht erlebt. Nachher schon einmal. Und eines Tages, also es war im April noch vor der Kapitulation, sagte mein Vater, er müsse noch zum Pfarrer gehen, ein Buch austauschen. Das war entfernt etwas, das Pfarrhaus, und sagt, er hätte so Hunger. Und da sagt meine Mutter, die hat aus irgendwelchen Quellen Fleisch bekommen, sagt sie, wenn du zurückkommst, gibt es dann Gulasch. Und er kam nie zurück.
Ja.
Und wir wussten 2 Jahre lang nichts, absolut nichts von ihm. In der Schule, die dann da neu gegründet wurde in Schöneiche, wurde ich täglich gefragt, weißt du was von deinem Vater? Dann kamen manche nach 3 Tagen zurück, manche nach ein paar Wochen, manche nach 2 Jahren. Und nach 2 Jahren kam auch ein Luftschutzwart zurück. Also das war wirklich ein Nazi gewesen. Und in so einem Dorf spricht sich das ja bald rum. Ja, der hat ihren, sagte zu meiner Mutter, der hat ihren Mann gekannt. Meine Mutter ist also auf zu dem und hat den ausgefragt. Ja, er wäre mit ihm, mit dem Hans Voss zusammen in einem Lager in Posen gewesen und da sei er gestorben an irgendeiner Epidemie. Damit mussten wir dann leben. Ja, und ich habe mir das immer vorgestellt, dieser Mann, der so an seinen Büchern hing und so ein spiritueller Mensch war und geistig wie der in so einem Lager, wie es dem da ergangen ist, muss furchtbar. Oder vielleicht hat er es wirklich mit Hilfe der Literatur geschafft. Bleistift und Papier, hoffe ich, dass er das gehabt hat. Aber wir wissen nichts Näheres über seinen Tod.
Wie sind Ihre Mutter und Sie damit klargekommen?
Ja, wir haben jede Nacht von ihm geträumt und haben dann morgens immer unsere Träume ausgetauscht, dass er zurückgekommen ist. Aber meine Mutter war eben eine taffe Frau und die hat das auch nicht so nach außen gezeigt. Das ist sehr, sehr schwer für mich zu sagen. Ja. Und sie hat ihre Tochter auch nicht so viel von ihrem Innenleben, das war damals noch nicht so üblich, nicht, dass man das erzählte. Die Emotionen tauschte man auch nicht gern mit den Kindern.
Sie hören 1:1 der Talk mit der Friedensaktivistin Mechthild Schreiber, die Anfang Oktober mit 94 Jahren verstorben ist. Lange Zeit war sie auch in der katholischen Gemeinde in Obermenzing aktiv und hat dort Firmenunterricht gegeben. Doch wegen einer unterschiedlichen Auslegung des jesuanischen Geistes kam es zum Bruch. Da wollte Ursula Heller genau wissen, was Mechthild Schreiber unter dem jesuanischen Geist versteht.
Ich bin als Kind von Konvertiten sehr gläubig erzogen worden im Rahmen der katholischen Kirche, wobei ich aber immer sagen muss, dass meine Eltern sehr progressiv waren. Sie waren mit sehr vielen Geistlichen um Guardini herum bekannt, auch freundschaftlich verbunden. Und ich erinnere mich, dass als ich 6 Jahre alt war, in Berlin schon eine kleine Gemeinde um diese Geistlichen gab, wo zum Volk hin die Messe zelebriert wurde, was ja aber offiziell erst nach dem Konzil eingeführt wurde. Also sie waren immer progressiv und sehr, ja, schon in dem Geiste der Evangelien aktiv, besonders meine Mutter. Und ich habe dann, auch als meine Kinder aus dem Gröbsten waren, aber noch zu Hause waren, Theologie im Fernkurs absolviert für den Unterricht in der Schule. Mhm. Und das war ein sehr guter, progressiver Kursus, wo auch die historisch-kritische Exegese gelehrt wurde und wo sehr ein breites Spektrum an Theologen vorgestellt wurde, auch von anderen Religionen, besonders eben die evangelische Konfession wurde zum Beispiel in der Figur von Dorothee Sölle vorgestellt. Und das hat mich alles sehr beeinflusst, auch die politische Dimension des Glaubens. Und aufgrund dieser Kenntnisse habe ich dann eigentlich das Neue Testament mit anderen Augen gelesen und nicht mehr diesen Christus, diesen Gottessohn geglaubt, sondern an den Menschen Jesus, der eben gelehrt hat, das Brot zu teilen. Ich habe eben gelernt, die Brotvermehrung anders zu interpretieren, eben als das Teilen von dem, was manche zu viel haben, manche wenig, die dann dem Wort Jesu zuhören und dann ihren Proviant auspacken und dann wird geteilt das, was da ist.
Das haben Sie im Firmenunterricht dann den Kindern erzählt, ja. Und daraufhin ist die Kirche auf Sie aufmerksam geworden. Das war den Kirchenvertretern unheimlich und Sie haben einen Aufpasser an die Seite gestellt bekommen.
Nein, das wurde mir nur angedroht. Ich habe 7 Jahre lang Firmenunterricht gegeben. Der neue Pfarrer hatte eben da irgendwelche Bedenken und hat mich zu sich bestellt und hat gesagt, also entweder ich nehme noch einen Aufpasser dazu oder ich höre auf. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe das jetzt 7 Jahre gemacht, das mache ich nicht, da höre ich lieber auf. Und das war so der Anfang, auch ein Auslöser, mich dann allmählich von der Kirche zu lösen. Und fing dann eben auch an, politisch zu werden und habe dann versucht, auch politisch den jesuanischen Geist, eben einmal das Teilen, die gerechte Verteilung der Güter, dann die Gewaltfreiheit einzubringen und die Anerkennung von Fremden. Damals war das Flüchtlingsproblem ja noch nicht so akut wie heute, aber trotzdem gab es da sehr viel in der Richtung. Und diese 3 Hauptpunkte schienen mir sehr wichtig und charakteristisch für den sogenannten jesuanischen Geist, also diesen Jesus von Nazareth, den wollte ich wieder lebendig machen und ihn zum Vorbild hinstellen.
Und Sie sind aber dann aus der Kirche ausgetreten. Es kam zum Bruch. Wie schwer ist Ihnen dieser Schritt gefallen?
Sehr schwer. Denn ich war ja, wie ich vorhin sagte, 69 hier nach München gezogen. Und wir fanden dann in der Gemeinde Leiden Christi ein richtiges Zuhause, nicht nur ein spirituelles, sondern auch ein soziales Zuhause. Man hat dort Freundeskreise gebildet, man feierte die Geburtstage zusammen, Hochzeiten. Wir machten zusammen Reisen nach Italien und Wochenenden verbrachten wir. Mein Mann war im Familienkreis tätig, hatte Vorträge und Tagungen organisiert. Und ich war, wie gesagt, in der Ausbildung tätig, mit den Kindern auch Kommunionunterricht. Und ja, es war unser richtiges Zuhause da. Und dann insofern fiel mir das schon schwer.
Und jetzt der neue Papst Franziskus, wäre das für Sie nicht nochmal ein Aufhänger und eine Hoffnungsfigur, wo Sie sagen würden, Mensch, jetzt könnte ich auch wieder eintreten?
Sicher. Das war damals ja auch Johannes der 23. Mein Mann wollte vorher schon sogar austreten. Da habe ich noch gesagt, Anfang der 60er Jahre, wart mal ab, da tut sich was. Und dann sind wir drin geblieben. Und jetzt, ja, aber zurück will ich nicht mehr. Ich habe ja auch eine geistige Entwicklung genommen. Ich habe auch mit dem spirituellen Geist, also mit der Messe kann ich einfach nichts mehr anfangen und habe mich da völlig entfremdet. Ich finde es gut, dass es den Franziskus gibt und dass er ein bisschen frischen Wind hat, aber er tut sich ja auch schwer. Es gibt ja sehr viele orthodoxe, konservative Kardinäle, die ihn eben zurückpfeifen. So sehr Herr in ihrem Hause sind sie auch nicht.
Wie war das eigentlich für Sie, als Sie Ihr Soziologiestudium mit 58 Jahren begonnen haben, unter den jüngeren Semestern dann doch als Exotin? Wie haben Sie sich da gefühlt und wahrgenommen?
Überhaupt nicht. Die waren also ungeheuer tolerant. Mir waren sie manchmal sogar zu gleichgültig. Ich hätte gerne öfter mal die Frage gehört, wie kommt es? Die kamen sehr selten. Das war selbstverständlich. Es gab noch ein paar andere Ältere, nicht ganz so alt, aber so 45, 50-Jährige gab es schon auch, die noch studierten. Mir war ja erst empfohlen worden, ein Seniorenstudium zu machen. Da habe ich mir aber das Curriculum angeguckt. Das hat mich nicht gereizt. Da ging es nur um Kultur und nur Vorlesungen. Ich wollte aber gefordert werden. Und das wird man ja nur in Seminaren, wenn du selber Seminararbeiten schreiben musst, Referate halten musst, dich im vorbereiten musst, die Texte lesen musst. Das brauchte ich, diese Herausforderung.
Haben Sie mit den Jüngeren gemeinsam studiert, ja, und Referate gehalten und
genau. Genau, man musste sich ja dann auch absprechen, dann gemeinsam wurden Referate so im Dialog gehalten und ja, das ging ohne weiteres, das war in Ordnung. Das fand ich eigentlich sehr schön, dass da kein großes Brimborium drum gemacht wurde, auch keine Zurückstellung oder Diskriminierung, nein, gar nicht, nein.
Und Sie waren dann quasi Klassenbeste, ne? Als Sie Ihre
Nein,
Arbeit.
Das kann man nicht sagen. Ich war gut im Durchschnitt. Ja.
Sind Sie geduzt worden von den anderen Studenten?
Ja klar, das war ja üblich. Das war eine Umstellung, ja. Also das geht mir heute noch so. Meine Kinder duzen auf der Straße jede gleichaltrige Frau. Also das fällt mir noch sehr schwer. Aber das war selbstverständlich da.
Hatten Sie denn die Hoffnung, dass Sie durch dieses Studium selber nochmal berufstätig werden und dann Ihr eigenes Geld verdienen, also wirklich komplett unabhängig sind?
Ja, ja und nein. Einerseits war das damals die Zeit, das ist wieder ein Soziologe, der fährt Taxi, ja, dass also die Wissenschaftler keine Anstellungen fanden. Und ich wollte keinem jungen Menschen, der darauf angewiesen war, einen Arbeitsplatz wegnehmen, denn mir ging es pekuniär ja sehr gut. Und ich habe dann über einen Bekannten, der in der Volkshochschule eine wichtige Position hatte, die Möglichkeit gehabt, da ab und zu Seminare abzuhalten über patriarchale Strukturen, über Gewalt und diese Themen, die mir eben sehr am Herzen lagen. Und das waren aber nur so nebenbei kleine Beschäftigungen, keine feste Anstellung.
Die Sie aber glücklich gemacht haben.
Doch, das hat mich befriedigt, kam dann auch gutes Feedback. Und das hat mir Freude gemacht, ja.
Ursula Heller im Gespräch mit
Mechthild Schreiber. Nach Brecht eine unwürdige Alte.
Frau Schreiber, wir haben eben beschrieben, dass es eigentlich eine Auszeichnung ist, im Sinne von Bert Brecht als unwürdige Alte bezeichnet zu werden. Auch Sie haben die Rollenklischees, die sich Gott sei Dank inzwischen auflösen, gesprengt, sind flügge geworden, haben sich emanzipiert. Also sind das Gegenteil der Großmutter, die Märchen erzählend am Ofen sitzt. Obwohl Märchen erzählen tun Sie wahrscheinlich auch,
doch,
oder?
Ich lese gern den Kindern und den Enkeln und Urenkeln vor. Ich bin die Bücheroma, die auch immer Bücher schenkt. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber so die strickende Oma in der Ecke, die sich nicht bewegt, und nein, das bin ich nicht.
Sind Sie denn manchmal doch traurig, dass Sie unterm Strich eigentlich doch Mutter und Hausfrau geblieben sind und nicht so eine volle Berufstätigkeit innehatten?
Traurig nicht, aber dazu bin ich nun mal in dieser Epoche groß geworden. Heute ist es anders. Es gibt andere Institutionen in unserer Gesellschaft. Politisch hat sich da viel geändert durch die Frauenbewegung. Dass es möglich ist, für Frauen Beruf und Familie zu vereinen, das hätte ich mir gewünscht, wäre zu meiner Zeit auch schon möglich gewesen. Es war ja auch nicht sozial erwünscht. Ich weiß noch, am Anfang, als ich dann in die Schule ging, um Religionsunterricht zu geben, da hat eine Nachbarin, mit der ich mich so ein bisschen angefreundet hatte, schon so eine Flappe gezogen, ja, die vernachlässigt ihre Kinder, die geht in die Schule und so weiter. Also es war sozial einfach nicht erwünscht und es gab auch nicht die Institutionen dafür. Insofern bedauere ich das, aber sonst kann ich nicht sagen, bei 4 Kindern, ich wollte Kinder und es war schön und das war richtig und gut und ich habe ja nachher die Gelegenheit genutzt, das nachzuholen.
Erleben Sie nicht jetzt manchmal sogar den Zuspruch, also das Gegenteil von sozial erwünscht, dass andere Frauen zu Ihnen sagen, Mensch, das finde ich toll, das würde ich auch gerne machen. Super, dass Sie da noch so aktiv sind, auf Demonstrationen, Briefe schreiben an die Kanzlerin.
Ja? Ja, doch, das höre ich öfter von jüngeren Frauen. Ja, das könnte man nachmachen, das hätte Vorbildcharakter. Das freut mich natürlich. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht die Einzige. Es gibt sehr viele lebendige ältere Damen oder alte Frauen, die das Gleiche machen und noch sehr lebendig sind und auch was für Körper und Geist, für die Lebendigkeit des Körpers und Geistes tun.
Nochmal das Stichwort unwürdige Greisin. Kann man eigentlich würdig altern? Was sagen Sie mit 88?
Also das Wort Greis hat ja auch mehr so einen poetischen Beiklang. Ich würde mich nicht als Greisin betrachten, dazu fühle ich mich einfach zu lebendig. Aber die Leiden, die körperlichen, kleineren und größeren Defekte sind schon nicht so besonders beglückend. Und natürlich beschäftige ich mich in diesem Alter auch mit dem Sterben, mit dem Tod. Das bleibt nicht aus. Und zumal mein Mann eben mit knapp 80 gestorben ist, ist das Sterben für mich also ein Thema, was ich nicht ausklammere. Ich kann mich noch freuen, muss mich auch allerdings manchmal direkt dazu auffordern, mich zu freuen an den Dingen, die ich noch kann und die ich habe, die Freunde, die ich habe. Und ich esse gerne, ich trinke auch noch abends gerne mein Gläschen Rotwein.
Das soll ja gut sein fürs Herz, ein Glas.
Ja, sagt meine Tochter auch immer. Alles mit Maßen, ja.
Ihr Mann ist vor 8 Jahren gestorben. Sie haben uns sehr rührend beschrieben, wie inniglich Sie verbunden waren, wie er Sie gestützt und unterstützt hat, auch wenn Sie offenbar die treibende Kraft waren, in vielem anderen nach außen. Wie kommt man damit klar? Irgendwie nach dann doch 50 Jahren Ehe, ne? Ungefähr, oder?
50 Jahre, genau 50, ja. Ja, am Anfang, das sagt mir ja jeder trauernd Hinterbliebene, ist man ja irgendwo nicht ganz da. Man muss sich um all die Formalia kümmern und ist überhaupt nicht geerdet. Ich kann mich auch an die Zeit gar nicht erinnern. Ich weiß nur als Beispiel, eine meiner Töchter, eben die älteste, wurde 50 und ich habe immer zu Geburtstagen was gedichtet. Das wurde dann schon von mir erwartet. Und in dem Jahr konnte ich einfach nicht. Ja, ich war einfach nicht in der Lage. Ich war nicht ich. Und die Trauer nimmt ja unterschiedliche Formen an. Und eine Zeit lang kann man sich dann auch ablenken, aber das wollte ich nicht. Ich stand dazu, ja. Aber ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr fehlt er mir, weil eben auch die Freunde wegsterben. Man geht irgendwo hin und kommt nach Hause in die leere Wohnung. Früher saß da jemand, dem konntest du erzählen, wie es dir gegangen ist. Und wenn es irgendwelchen Ärger gab, konntest du ihn auslassen. Wenn es Freude war, du konntest es teilen. Ja? Und dieses Teilen können, nicht mehr teilen können, das fehlt mir eben sehr. Es ist auch ein bisschen egoistisch gedacht. Ja? Das muss ich ehrlich sagen.
Sie haben so schön erzählt, wie Sie von Ihrem Vater immer geträumt haben, als der weg war. Geht Ihnen das in Bezug auf Ihren Mann auch so?
Nicht so häufig, doch. Ich träume manchmal, da ist er selbstverständlich da. Aber nicht häufig, doch.
Und gibt es noch sowas wie eine Zwiesprache manchmal?
Ja, ich habe eben mit dem Foto rede ich häufig und vor allen Dingen Musik, die wir gemeinsam gehört haben. Er war auch ebenso begeistert an klassischer Musik. Und wenn ich die CDs dann auflege, die wir gemeinsam gehört haben, dann sitzt er eben daneben.
Nun haben Sie das Glück einer großen Familie. Sie haben 4 Kinder, Sie haben 10 Enkel und 3 Urenkel. Mhm. Tendenz vielleicht noch steigend oder sicherlich steigend.
Ja, Enkel wohl nicht mehr, aber Urenkel, genau. Das ist alles offen.
Und aus allen ist was Tolles geworden. Ja. Gibt es so Familientraditionen, die Ihnen besonders wichtig und wertvoll
Ostern
sind?
Ostern treffen wir uns immer alle. Früher ging es rundum, jetzt ist es üblich bei mir. Die kleinen Kinder, die dürfen dann ihre Nester suchen. Das ist also Tradition, zum Osterfrühstück kommen wir zusammen. Und jetzt hat eine Enkelin und mein Sohn haben ein Wochenende am Pilsensee organisiert, wo auch die ganze Familie da war, zusammen schwimmen gegangen, zusammen essen. Das war auch sehr schön. Ich freue mich dann, wenn das aus der Familie kommt, wenn ich nicht die Organisatorin bin. Und zu meinem 85. Geburtstag habe ich ein großes Fest gemacht. Und ja, das sind schon. Aber es ist was anderes, wenn man einzeln mit den Kindern zusammen ist. Da hat man doch mehr von ihnen. Aber das andere ist dann eben mehr so ein Gefühl, ach, wenn ich nicht wäre, dann wärt ihr alle nicht. Und außer den Partnern und Partnerinnen, das ist schon dann ein schönes Gefühl, ja, wenn sie alle da sind.
Das war 1:1 der Talk mit Mechthild Schreiber. Die Soziologin, Friedensaktivistin und vierfache Mutter ist Anfang Oktober im Alter von 94 Jahren verstorben. Wir haben dazu unser Gespräch mit ihr von 2019 wiederholt. Das Gespräch können Sie 7 Tage lang in der BR-Radio-App nachhören und als Podcast-Version überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Vielleicht ja in der ARD-Audiothek. Dort gibt es auch die Radioreportage, die sich immer um spannende Themen und inspirierende Menschen aus der Gesellschaft dreht. Von Politik bis Gesundheit, von Wirtschaft bis hin auch zum Frieden.